Inforadio Podcast.
Das Forum heute mit der Aufzeichnung einer Diskussion zum Thema Haben und Brauchen. Sie fand am 12. Oktober im Norden Brandenburgs im Rheinsberger Ortsteil Zechliner Hütte statt, im Rahmen des Bundestreffens umweltengagierter Schriftsteller.
Nachhaltigkeit ist in Mode, genauso wie die Wertedebatte in Unternehmen. Gerade im neuesten Kursbuch hat Armin Nasehi aus München geschrieben: Werte sind Kategorien, denen man nur schwer widersprechen kann. Versuchen Sie mal das Gegenteil von Respekt, Verantwortung, Diversität, Nachhaltigkeit einzufordern. Also Respektlosigkeit, Verantwortungslosigkeit, Eindimensionalität oder selbstzerstörerische Verschwendung. Das würde kommunikativ nicht funktionieren. Ich freue mich, dass bei uns ist Holger Rogall. Er ist seit 1996 an der Hochschule für Wirtschaft, damals noch Fachhochschule für Wirtschaft, heute Hochschule für Wirtschaft und Recht. Damals hieß es neue Umweltökonomie, heute heißt es nachhaltige Ökonomie. Er war auch zwischenzeitlich im Berliner Abgeordnetenhaus für die SPD tätig. Ulrich Grober, Jahrgang 1949, 2011 hat er den Brandenburgischen Literaturpreis bekommen für die Entdeckung der Nachhaltigkeit, Kulturgeschichte eines Begriffs. Und schließlich haben wir Robert Frank bei uns, Rheinberg Adventure Tours, aber eben auch ehrenamtlich sehr stark tätig. Also jemand, der aus dieser Region kommt und der ja mit der Frage, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit, in diesen Zusammenhängen in der Praxis sicherlich einiges sagen kann. Herr Rogall, wenn es heißt nachhaltige Ökonomie und das nachhaltig ist groß, so wie man früher sagte, neue Musik mit großem N oder friedliche Revolution mit großem F, dann ist das nicht irgendein Unterbereich der Ökonomie, was man hinten im 5., 6., 7. Kapitel abhandelt, sondern dann ist dies etwas, was grundsätzlich alle Bereiche durchzieht. Wenn Sie gezwungen wären, in 2, 3, 4 Minuten zu sagen, was das Neue an dieser nachhaltigen Ökonomie ist, gegenüber dem, was wir haben, was würden Sie dann sagen?
Ich würde darstellen, was ich Semester für Semester erlebe, dass wenn man die Studierenden fragt, die unmittelbar vor der Prüfung stehen, also fertig studiert haben, und sie frage, wo sind die größten Kosten, die wir im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland heute haben, wenn die Studierenden immer sagen, das tun sie auch die Löhne. Tatsächlich sind die aber nur noch zu 18% an den Gesamtkosten beteiligt. Und wenn ich Sie frage, wie ist das mit den natürlichen Ressourcen, dann sagen Sie, na, wie Sie schon so fragen, werden das wohl so etwa 5% sein. Es sind aber fast 50. Wir werden ausgebildet in der Volkswirtschaftslehre mit dem Wissen des 19. Jahrhunderts und in der Betriebswirtschaftslehre des 20. Jahrhunderts. Also versuchen wir aus der Analyse dessen, was an Herausforderungen auf die Menschheit zukommt, Klimawandel, die Ressourcen werden übernutzt, die Preise werden steigen, die Menschen werden nicht mehr zu essen und zu trinken haben. In weiten Teilen, Afrika verliert ja die Hälfte seiner Nahrungsmittelproduktion durch den Klimawandel. Und das alles wird zu schrecklichen Auseinandersetzungen führen. Manche sagen, wir sind am Vorabend, diesmal nicht des Ersten, sondern des Dritten Weltkrieges. Man kann sich ja nicht vorstellen, was heute passiert, dass die Bevölkerung in China und Japan demonstriert für Krieg gegen das jeweils andere Land. Und zwar warum? Weil sie da ein paar Felsbrocken mehr haben, die sie gewinnen wollen. Das ist der Beginn des Krieges um Ressourcen. Das muss man aufnehmen und muss jetzt fragen, was heißt das in den einzelnen ökonomischen Gebieten? Wir lernen dazu erstmal die Theorie, warum verhält sich der Mensch eigentlich so irrational? Das können wir ja heute erklären, wir wissen, warum er das tut. Und dann anhand von Handlungsfeldern wenden wir das theoretische Wissen an und sagen, was heißt denn nachhaltige Energiepolitik? Was heißt denn nachhaltige Mobilität? Produktgestaltung, Landwirtschaft und so weiter.
Was ich jetzt interessant finde, ist, ich habe Sie gefragt, was ist da das Neue? Und Sie kommen auf Nachhaltigkeit. Ulrich Grober hat in seinem Buch versucht zu zeigen, das ist gar kein so neues Thema. Ist also möglicherweise etwas über das 19. und 20. Jahrhundert hinweg vergessen worden, was zuvor auch in der ökonomischen Theorie bekannt war? oder ist tatsächlich die Herausforderung eine so gänzlich andere, dass wir mit all diesen bisherigen Formen von Nachhaltigkeit, über die wir sprechen können und sprechen werden, eigentlich gar nicht mehr so viel anfangen?
Nachhaltige Ökonomie bedeutet zu wissen, was ist mit den natürlichen Ressourcen los, aber bedeutet vor allen Dingen, dass wir ethische Grundlagen an den Anfang stellen. Das ist in der Ökonomie völlig unbekannt. In der Ökonomie gehen wir aus von einem rational denkenden Menschen, der immer zum Guten seiner selbst handelt. Und dass wir alle wissen, dass das leider nicht so ist bei den Menschen. Das stört die Ökonomen nicht, weil sie sagen, in meinem Modell ist es aber so. Ja, das sagen die ernsthaft. Also wenn ich ihnen nachweise, das Menschenbild der Ökonomie ist zigfach widerlegt, dann sagen sie, ja, das stimmt, Herr Rogal, habe ich auch gehört, aber das macht nichts, in unseren Modellen brauchen wir den ja. Wir sagen, Ethik steht am Beginn jedes Wirtschaftens. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Angemessenheit. Wir wissen heute alle, dass Forderungen bestimmter Manager auf 25% Rendite Jahr für Jahr vom Eigenkapital in der Realwirtschaft nicht zu erzielen sind auf Dauer. Oder die Einkommensunterschiede, wo der eine im gekühlten Büro sitzt und das Tausendfache verdient von demjenigen, der im Bergwerk bei 40 Grad mit einem Presslufthammer Kohle rausholt. Ja, das kann doch mit Leistungsgerechtigkeit nicht mehr irgendwie erklärt werden. Das heißt, es geht künftig wieder darum, ein angemessenes Maß zu finden.
Ulrich Gruber, bei dem Gang durch die Kulturgeschichte, nochmal herauszufinden, was ist da an der jetzigen Situation so neu? Was ist Ihnen beim Gang durch die Kulturgeschichte da aufgefallen? Ist da die Auseinandersetzung um Nachhaltigkeit immer virulent oder geht das in Phasen, wird es in Phasen mal verstanden und mal wieder vergessen?
Also ich bin Liebhaber der Sprache, ja, und ich bin auf ein interessantes sprachliches Phänomen gestoßen. Bis vor ungefähr 200 Jahren waren die Wörter Öl und Kohle auf nachwachsende Rohstoffe bezogen. Öl, oleum lateinisch, war der Saft der Olive. Und anderer Früchte, Walnuss, Raps, Hanf und so weiter. Und Kohle war Holzkohle. Nichts anderes im Wesentlichen. Wenn man überhaupt mal von Steinkohle sprach, hat man Wörter benutzt wie Erdkohle und andere Ausdrücke. Also, wir hatten bis vor circa, grob gesagt, 300 Jahren, eine solare Ökonomie, die auf der Energie der Sonne umgesetzt durch die Photosynthese in Pflanzen und dann Nahrung für Tiere und Menschen basierte. Und dann geschah, und ich glaube, das hing unmittelbar mit der Krise, mit der Ressourcenkrise der damaligen Zeit zusammen. Man ahnte, dass die Wälder Europas den Bedarf, der damals entstand, nicht lange mehr tragen könnten. Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Nachhaltigkeitsbegriffes. Man wusste, dass man eine andere Form des Umgangs mit den Ressourcen etablieren musste. Um eine Brücke zu schlagen, ja, bis man tatsächlich wieder auf eine langfristige, dauerhafte Nutzung der nachwachsenden Rohstoffe kommen würde, hat man nach sogenannten Surrogata gesucht. Das steht so wörtlich in den Texten, wir brauchen Surrogata für das Holz. Und diese Brückentechnologie hat sich verselbstständigt und hat Ausmaße weltweit angenommen, die man sich damals überhaupt nicht vorstellen konnte.
Darf ich dazu einen Satz sagen?
Ja.
Ich glaube, wir können hier als Zwischenfazit festhalten, dass der Mensch scheinbar nicht in der Lage ist, wenn er etwas Neues macht, die Folgen wirklich in die Zukunft sich anzusehen, was bedeutet das. Diese Beispiele, die wir gehört haben, lassen sich ja beliebig fortsetzen. Die größte Umwelttechnik aus Sicht der London war die Einführung des Autos. weil nämlich London, wenn es regnete, durch die vielen Pferdeäpfel derartig im Morast war, dass die Erfindung des Autos nun plötzlich ein sauberes London versprach. Man hat sich damals eben nicht überlegt, was bedeutet denn das, wenn nur jeder, der eine Pferdedroschke hat, ein Automobil hat und obendrein alle anderen auch noch eins fahren wollen.
Nachhaltigkeit, wir haben es eben jetzt historisch betrachtet. Wie sieht das in der Praxis aus, wenn man einen eigenen Betrieb hat, wenn man, so, man könnte sagen, Nachhaltigkeit in der Firma, Nachhaltigkeit durch die Firma, durch das, was man pädagogisch damit tut, durch das, was man, wie man Menschen anspricht. Wie erfahren Sie das, Robert Frank, hier in der Region? Wie diskutieren Sie das mit Leuten, die sagen, es muss irgendwie hier mal aufwärts gehen und so weiter?
Nachhaltigkeit in der Generation, in der ich natürlich groß geworden bin, als Wendekind, sage ich mal so, zur Hälfte in der DDR, jetzt im Vereinigten, ist natürlich schwierig. In der heutigen Zeit, die ist sehr in einer Touristengegend und ich lebe hauptsächlich vom Tourismus. Ich habe ungefähr 10.000 Kinder in einer Jugendherberge, die wir mit Naturtourismus probieren. Nicht die Nachhaltigkeit, sondern erstmal es interessant zu machen, nachzudenken über Natur, weil viele denken, es ist ja alles aus Plastik und die können ja viel schneller mit ihrem Finger auf einem Handy eine SMS versenden, wie eine Unterschrift leisten. Und wenn man mit ihnen eine Nachtwanderung macht und es geht um Fledermäuse und wir haben sehr viel von den Fledermäusen gelernt, Ultraschall und die Geortungstechnik, ob in U-Booten, atomaren U-Booten oder in anderen mit Detektoren oder in der Industrie oder in der Medizin und du kriegst, und dann schreit einer auf einmal, ich habe wieder Netz und schmeißt sich in Dreck quasi. Und dann denkst du, ist jetzt ein Spinnennetz gelaufen, kann ja auch manchmal unangenehm sein. Nein, er hat wieder einen Balken auf seinem Telefon. Und diese Nachhaltigkeit hier, die Menschen müssen überleben und sie gucken natürlich nicht so nach Nachhaltigkeit. Jeder hat jetzt die Möglichkeit, wenn er ein paar Hektar hat, da eine Windkraftanlage aufzusetzen. Jetzt waren erst die Energie. Energie brauchen wir viel und das frisst alles. Und ich sage immer, wenn wir unsere Leute nicht mehr satt kriegen, die Menschen, wird man ein Naturschutzgebiet zu einem Maisacker umwandeln. Das geht. Wenn ihr alle Hunger habt, macht ihr das. Dann werdet ihr so viel Druck auf die Politik ausüben, bis Naturschutz, die Eule muss weg, wir brauchen was zu essen. Und wenn man, ich komme aus der Landwirtschaft, wenn man sieht natürlich, dass das heutzutage diese Ressourcen, diese Maisfelder unheimlich viel Ertrag bringen, ob das Biomasse ist oder Gas oder was man daraus gewinnt, dann freut man sich natürlich, wenn in dieser Region 2, 3 Arbeitsplätze entstehen. Aber die denken ja nicht von heute bis morgen. Die wollen jetzt das Geld verdienen, was sie brauchen. Wie schon richtig angekündigt hier von meiner Rechten, dass man lebt nur noch in kürzeren Abschnitten, denkt man nach. Was morgen ist, machen sich viele gar keine Gedanken und schon gar keine Kinder. Von 100 Kindern in einer Nacht eine Fledermaustour machen, werden 99% vorher I sagen. Sie fliegen Mädchen in die blonden Haare und die sind eklig und haben ja keine Federn. 100% nach 2 Stunden wollen alle eine in der Hand halten. Finde ich cool. 500 Mücken pro Nacht fängt eine. Die ist ja besser wie Autan. So sagen mir das die Kinder. Und das macht nur eine Fledermaus, ne? Und jetzt sind so diese kleinen Sachen, wo man versucht im Prinzip die Jugend einfach mal auf Natur zu bringen. Und da war ja auch die Frage dieser Spaßfaktor. Ich sehe mich hier eher so ein bisschen als den letzten Spaßmacher. Die Leute kommen zu uns und die Nachfrage ist riesig und kaufen sich ein Wochenende Abenteuer. Ich habe Adventure, heißt ja Abenteuer. Natürlich wollen die in einer unheimlichen kurzen Zeit alles erleben. Seeadler, angeln, Hechte fangen, einen Hirschröhren sehen, den Wolf sehen. Ne? Ja, der hat gerade Bock drauf, sich gesehen, dass man ihn sieht. Nein, also die wollen natürlich in einer unheimlich kurzen Zeit entfliehen dieser hektischen Gesellschaft und wieder zurück. Und wir helfen ihnen natürlich dabei, weil wir davon leben, klar.
Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit der Diskussion zum Thema Haben und Brauchen. Fortsetzung unseres Forums Haben und Brauchen. Die ökologischen Debatten verändern sich, wurde noch in den 90er Jahren Verzicht als Rettung der begrenzten Naturressourcen empfohlen, stehen heute Konzepte grünen Wachstums im Vordergrund. Und die Wissenschaft ist auf der Suche nach neuen Messverfahren für Wohlstand, Lebensqualität und Entwicklung. Über Haben und Brauchen, Teilen und Produzieren wird neu nachgedacht. Ist dies ein Zeichen für den notwendigen radikalen Wandel unserer Lebensweisen oder doch nur Kosmetik für eine krisengeschüttelte Welt? Gewissensberuhigung für die kulturbürgerliche Mitte der Gesellschaft oder dauerhafter Lösungsansatz für verschiedene soziale Gruppen und verschiedene Teile der Welt? Und wo bleibt dabei eigentlich der Spaßfaktor? Das waren Fragen des 21. Bundestreffens umweltengagierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Oktober in Zechliner Hütte bei Rheinsberg. Auf dem Podium unserer Diskussion saßen der Publizist Ulrich Grober aus Marl, dessen Buch Die Entdeckung der Nachhaltigkeit vergangenes Jahr herauskam, von den Rheinsberg Adventure Tours Robert Frank und der Berliner Wirtschaftswissenschaftler Helmut Rogal.
Das Thema Wachstum gab es ja über die Jahrtausende nicht, also weil wir in Gesellschaften lebten, da hat man alle 300 Jahre was Neues erfunden und dann gab es minimale Wachstumsraten. Anders nach dem Zweiten Weltkrieg, hier musste Europa neu aufgebaut werden und das waren die Jahre, wo wir zweistellige Wachstumsbeträge hatten und alle Ökonomen umsattelten jetzt auf Verfechter für das Wachstum und man sah nicht die Kehrseite. Heute wissen wir, dass ein unbegrenztes Wachstum einfach keine Zukunft gibt. Einmal ist es logisch unmöglich, auf einer physikalisch begrenzten Welt kann man nicht unendlich wachsen, das ist schon logisch ganz klar. Wir haben aber auch die Situation, dass Wachstum bedeutet mehr Treibhausgase, gleich schnellere Klimaerwärmung. Das bedeutet, Ressourcen werden immer schneller verbraucht, die Inflationsraten werden steigen, aufgrund des Klimawandels wird der Hunger zunehmen und was ich vorhin sagte, die gewaltsamen Konflikte nehmen zu. Also ein wirtschaftliches Wachstum ohne Grenzen kann es nicht geben. Wir müssen sehen, wie wir das in den Griff bekommen. Nun sagen die ersten Ökonomen, naja, dann müssen wir genau umstellen und müssen schrumpfen. Wenn wir schrumpfen, geht auch der Ressourcenverbrauch zurück. Ja, wenn man wie ich über Volkswirtschaftslehre Bücher geschrieben hat, dann weiß man, dass ein Schrumpfungsprozess durchaus mit sehr vielen Problemen versehen ist. Also siehe Griechenland jetzt einfach mal als Beispiel. Wenn man die Menschen fragt, weiß ich nicht, ob man mehr als drei zusammenkriegt, die sagen, oh ja, schrumpfen, das ist aber schön. So, zwischen diesen beiden Punkten stehen wir jetzt. Und jetzt fragt die Enquete-Kommission völlig zu Recht, ja, wie soll es denn nun aber weitergehen, wenn das Problem so ist? Und ich frage dann an der Stelle, ja, warum habt ihr etwas gegen Wachstum? Weil wir mehr Ressourcen verbrauchen. Dann sage ich, okay, dann lassen Sie uns doch nicht über Schrumpfen oder Nicht-Schrumpfen sprechen, sondern wie kommen wir von dem Ressourcenverbrauch weg? Und für meine Studierenden ist es so, da brauche ich einfach griffige Formeln, die sie weitererzählen können. Und da sage ich Ihnen dann immer mit so einem leichten Schmunzeln im Gesicht, naja, ich habe die Weltformel dafür erfunden. Weltformel, dann wachen die alle auf, sind total präsent plötzlich, die jungen Menschen. Und das ist einfach so, die Ressourcenproduktivität muss Jahr für Jahr schneller steigen als das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wenn wir, ganz primitives Beispiel, wir brauchen 100 Einheiten Energie für 100 Schuhe. Die Ressourcenproduktivität steigt um 10%, dann brauchen wir nur noch 90 Einheiten Schuhe. Dieser Vorgang hat immer stattgefunden seit der industriellen Revolution. Nur, dass wir Jahr für Jahr nicht 100 Schuhe hergestellt haben, sondern im ersten Jahr 120, dann 140, dann 180 und dann 240. Und dadurch hat die Ressourcenproduktivität nichts gebracht. Wir müssen das umkehren und sagen, nur noch Wachstum im Rahmen dessen, was die Natur hergibt. Das heißt, die Ressourcenproduktivität muss schneller steigen und dann sinkt der Ressourcenverbrauch Jahr für Jahr. Dafür gibt es auch Instrumente, dass man das dann durchsetzen könnte.
Ich würde Ulrich Grober noch mal auch an diesem Punkt noch mal fragen. Die Diskussion um Wachstum hat ja insbesondere auch in der Ökologiedebatte seit den 70er Jahren immer eine große Rolle gespielt. Grenzen des Wachstums, Nullwachstum war immer das Thema. Wie ist eigentlich die Frage von qualitativem Wachstum, quantitativem Wachstum durch die Jahrhunderte quasi besprochen worden?
Also unser Begriff von Wachstum im Sinne von Wirtschaftswachstum ist eigentlich eine Metapher, eine Naturmetapher, und zwar eine pervertierte Naturmetapher. Wenn wir von Wachstum sprechen, da wird Professor Rogal sicherlich zustimmen, reden wir von der Ausbreitung von Artefakten, von industriell, meistens industriell hergestellten Artefakten. Wachstum ist vom ursprünglichen Wortsinn her ein organischer Prozess, auch in der menschlichen Natur. Wir wachsen so lange, bis wir erwachsen sind, und dann hören wir auf zu wachsen und entwickeln uns in anderen Dimensionen, zum Beispiel in geistigen und spirituellen Bereichen. Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, reden wir natürlich auch von Wachstum. Ja? Nachhaltigkeit ohne Wachstum ist natürlich auch ein völlig absurder Begriff. Aber wir reden in erster Linie von zum Beispiel nachwachsenden Rohstoffen und erneuerbaren Energien. Also was auf Dauer, auf lange Zeit hin, die frühen Forstleute sprachen vom ewigen Wald. Das ist die höchste Kategorie der Zeitlichkeit. Ja? Was auf Dauer möglich ist, wenn wir von nachwachsenden Rohstoffen sprechen, sprechen wir von Lebewesen. Und Lebewesen brauchen eine Umgebung, eine Umwelt, um keimen, wachsen, gedeihen zu können. Insofern müssen wir wieder, und jetzt komme ich auf das, was Herr Frank sagte, eine neue Rückbindung an die Natur, glaube ich, erreichen, wenn wir also in Richtung Nachhaltigkeit unsere Gesellschaft transformieren wollen. Und die fängt bei den Kindern an.
Der Vergleich, als kleine Kinder sind wir klein und irgendwann sind wir ausgewachsen, der leuchtet so ein, dass man geneigt ist, das sofort auch auf die Ökonomie zu übertragen. Nur leider, das ist nicht so ganz einfach. Wir haben in Deutschland eine Entwicklung in der Bevölkerung, die Sie alle kennen, dass im Jahr 2040 möglicherweise ein Erwerbstätiger, ein Rentner so viel zahlen muss, dass der leben kann. Wenn wir ab heute sagen würden, wir wachsen nicht mehr, dann gäbe es keine Erhöhung der Einkommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorstellen, jeder, der Geld verdient, muss so viel abgeben, dass ein anderer Mensch davon leben kann. Ja, das ist ziemlich schwierig. Ich kann nicht beantworten, wie das funktionieren soll.
Es ist also nicht nur Wachstum als Metapher, es geht eben dann doch auch um die Frage, was findet sich im Bruttoinlandsprodukt wieder? Und ich habe in den letzten Jahren immer wieder gelesen, es geht darum, vielleicht es neu zu berechnen, viele Dinge, die man bislang nicht eingerechnet hat. Zerstörung von Landschaft tauchte plötzlich als Plus in der Rechnung auf. Die Natur, die eben da ist, die nichts kostet, die man einfach nicht einberechnet hat, braucht man sozusagen neue Berechnungsformeln, um auch zu sagen, aha, tatsächlich da der Wohlstand wächst in der Tat auch real. Weil zwischen Wachstum als Metapher und den harten Zahlen, die man braucht, wenn man irgendwie zur Bank geht und sagt, hier, ich möchte einen Kredit, muss es ja irgendwo eine Brücke geben.
Also wir brauchen neue Messsysteme, das ist ganz klar. Ich habe nur die große Befürchtung, dass reden alle nur noch über die Messsysteme, weil sie sich dann um die Frage herumdrücken können, wie bringen wir das mit dem Ressourcenverbrauch runter. Das ist der eigentliche Kern. Und das ist auch meine Kritik an der Enquete-Kommission, dass diese Frage nicht in der Ernsthaftigkeit und sozusagen mit den Konsequenzen diskutiert wird, wie das notwendig ist, sondern man einigt sich dann lieber darauf, wir messen an. Ja, aber messen, ich kann Fieber messen so oder so, am Ende ist entscheidend, dass ich nicht über 42 Grad steige.
Ganz kurz eine Zwischenfrage, genau zu diesem Punkt demografische Entwicklung. Ja. Ist das nicht eine Entwicklung, die wir dringend brauchen? Der Rückgang des Bevölkerungswachstums und der Rückgang der Bevölkerungszahlen auf dem Planeten. Dass es da Übergangsschwierigkeiten gibt, ne, bei dem Punkt der Renten, ne, das verstehe ich, ne, und das wird mich auch selber betreffen, das ist mir vollkommen klar. Ne, aber insgesamt, ne, ist das doch eine wunderbare Entwicklung. Endlich, ne, kann man, muss man doch sagen, oder nicht, ne, schrumpft die Bevölkerung. Ja, und endlich geht die Kurve nach unten, ne, oder? Sehe ich das falsch? Also das ist eine ganz blauäugige Frage.
Weltweit noch nicht. Weltweit noch nicht.
Die früher war das ja so, dass die Industriestaaten dieses Argument mit der Macht hört endlich auf Kinder zu kriegen natürlich schamlos ausgenutzt haben, damit sie nichts tun brauchen. Man muss aber heute einfach zugeben, dass die Schwellenländer in einer Geschwindigkeit wachsen, und zwar nicht nur in der Bevölkerung, sondern im Ressourcenverbrauch, dass sich Fragen, die wir vor 10 Jahren anders beantwortet haben, uns heute neu stellen müssen. Und insofern ist das ganz klar, unsere Verantwortung im Ressourcenverbrauch ist die Verantwortung der dritten Welt, der Entwicklungsstaaten, was die Bevölkerung angeht. Wir können auf diesem Planeten nicht 10, 20 Milliarden Menschen werden. Das gibt die Natur nicht her. Deshalb muss neben all dem, was ich für die Schwellenländer und Industrieländer genannt habe, kommt sozusagen eine neue Weltformel dazu. Wir müssen allmählich, das geht nicht von heute auf morgen, aber allmählich sehen, dass der Höhepunkt erreicht ist, und dann müssen wir ganz sanft in der Bevölkerung wieder zurückgehen.
Robert Frank, Sie können jetzt sagen, wenn ich mit einem Paddelboot auf den Rhinfluss gehe, dann gehört mir der Rhinfluss nicht. Wie argumentieren Sie innerhalb auch Ihrer Firma, wenn es um Fragen von Wachstum geht, wo Sie sagen können, na, bis zu der Schwelle können wir gehen? Wie ist das sozusagen im praktischen Alltag, wo ja möglicherweise noch 3, 4 andere Organisationen da sind, die dann vielleicht sagen, wir kommen mit 20 Paddelbooten da rein und machen den platt. Also was wir jetzt eben hier besprochen haben in der großen ökonomischen Situation, wie sieht das denn aus für einen Unternehmer hier vor Ort?
Na, das sieht genauso aus, bloß anders. Es gibt natürlich knallharte Ellbogengesellschaft. Meine Kinder möchten natürlich auch was zu essen haben und die gucken viel Fernsehen, und die Medien beeinflussen natürlich unsere Kinder sehr stark. Diese Frage...
Sie aber hoffentlich auch.
Ja, und zum Anfang habe ich mir die nicht gestellt. Nach der Wende probiert man was aufzubauen und man probiert was anzuhäufen. Man hat Wünsche. Und da probiert man natürlich alles Mögliche aus. Es gab Sachen, wo ich dachte, die funktionieren, die sind gefloppt. Und dann habe ich mir was ausgedacht und dann dachte ich, naja, und jetzt wollen die das alle. Oh. Zum Anfang denkt man ja nicht ökonomisch. Man denkt, das ist cool, das mache ich und das funktioniert. Und dann irgendwann kam der Naturschutz und hat gesagt, wir machen euch den Bach zu. Und so war das doch. Und dann haben wir gesagt, wieso? Ja, aber dann bin ich arbeitslos. Dann haben wir einen anderen Schritt gemacht. Wir sind hingegangen, dann sag uns, was wir machen müssen, damit es weiter funktioniert und der Bach nicht zugemacht wird. Wir müssen einschränken. War nicht gleich mein Feindbild. Die mit der Eule auf dem Ärmel, das war, jetzt bin ich selber so ein Typ, aber damals waren meine Feinde. Jetzt haben die mir meinen Bach zugemacht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir durften nur noch ein gewisses Zeitfenster im Jahr fahren. Jetzt haben wir reingehauen, was das Zeug hält, in dieser kurzen Zeit, um diese Sperrzeit wieder wegzupuffern. Das funktioniert aber nicht, weil die Leute runterfahren, für die es nicht kennen, und am Ende mit Autos zurückgebracht werden. Man braucht 4 Stunden mindestens bis runter. Helikopter zum Abholen haben wir nicht. Man kann auch nicht irgendwo aussteigen. Das Ding Anfang bis Ende durch. Am Ende werden die Leute wieder in den Bus gesetzt, werden nach Rheinzweig gebracht. 20 Minuten. Da hatte ich einen super Rechner, einen jungen Mann, der wollte Lehrer werden. Der fing den an mal, also 32 Boote mehr geht jetzt nicht. Ich sage, wieso? Wir haben noch ein paar da zu liegen. Alles drin. Denn mit so und so viele Leute im Achte passen drin in den Bus. Wir brauchen 20 Minuten bis Rheinsberg zurück. Der Hänger muss entladen werden. Wieder zurück ist 1 Stunde vorbei. Wenn wir 60 Leute heute in diesen kleinen Fluss klatschen, steht der letzte noch um 7:30 da, wird nicht abgeholt. Dann warten die, wenn sie alle zur gleichen Zeit Pech haben und lange Pause machen, auf einmal haben wir ein Problem. Ja, hast du recht. Wir probieren das jetzt so zu machen, dass wir natürlich uns jetzt auf die Fahne schreiben der Selbstbegrenzung. Dass wir sagen, wir geben nur 30 Boote am Tag raus, aber natürlich am liebsten jeden Tag, kontinuierlich. Das lässt sie natürlich viel leichter arbeiten. Und die fahren den Rhin runter. Und dann gibt es natürlich Tage, wo Leute immer wieder anrufen, immer mehr. Dann war wieder was im Fernsehen und jetzt, wir wollen auch. Und dann gucke ich in meine Liste und sehe, oh shit, jetzt wären das schon 32, Krieg ja oder irgendwo, 35 ja auch noch irgendwo. Ich sage, wollt ihr euch das wirklich antun? Das ist Sonnabend. Massen auf dem Rhin, ihr könnt das Bier von hinten bis nach vorne durchgeben. Ihr seht da keinen Eisvogel mehr. Jetzt kommt der, natürlich probiert man auch ein bisschen zu tricksen. Wenn ihr Natur wollt, dann dürft ihr sie nicht überbelasten. Wenn ihr diesen Erholungseffekt haben wollt, kommt auf den Sonntag. War der Sonntag auch die 30 Boote raus, die ich sonst nicht so einfach geschafft hätte, weil ja komischerweise man immer sonnabends fahren will. Jetzt hat man das gesagt, aber ihr werdet doch nicht sonnabends und sonntags kommen.
Das Also wenn Sie das mit Montag und Dienstag auch geschafft haben, dann kriegen Sie einen Investitionspreis des Landes Brandenburg.
Der Trick 17 ist natürlich, dass oder man hat natürlich versucht, auch Gespräche zu führen. Wir haben natürlich auch gelernt, dass der Gast Fragen hat und nicht bloß eine Nummer ist. Und wir haben versucht, die Firma Adventure Tours in ein nachhaltiges Unternehmen, was sich auch noch Zeit nimmt für den Gast. Es gibt aber auch Leute, die zu Europa kommen, Herr Frank, wir kommen nicht wieder. Ich war am Boot nicht in Ordnung, Farbe nicht gestimmt. Der Knackpunkt war, er kam auf den See, wollte Naturerlebnisse, hier waren alles voller Motorboote, Charterboote. Das ist jetzt dieser neue Trend. Jetzt könnte ich mir auch Charterboote zulegen. Könnte ich eine Zeit lang wahrscheinlich auch Geld verdienen, dann haben wir aber keine Liegeplätze mehr. Weil der See ja in den Schilfbuchten nur eine gewisse Anzahl an Liegeplätzen hat. Weniger ist mehr, haben wir gelernt, wenn wir es schick verpacken und dem Gast, ehrlich zu dem Gast sind. Ich habe keinen Seeadler gesehen. Nein, es brütet auch kein Seeadler hier an dem See. Warum? Die brüten alle in zweiter Reihe. Es brütet auch kein Fischadler. Ihr könnt die Fliegen sehen beim Jagen, das geht. So wie im Müritz Nationalpark. Da steht in den Führungen nicht drin, Adlersafari zum Adler. Das wird Ihnen keiner versprechen können. Und ist genau wie mit dem Wolf. Der Wolf ist da. Brauchen wir den? Brauchen wir einen Wolf? Frage jetzt mal in die Runde. Ja, die Schäfer sind aber ganz anderer Meinung.
Wenn ihr entschädigt, wenn ein Fall eintritt.
Es wären aber mehr Wölfe. Wir haben in Brandenburg ca. 80 Wölfe. Wir haben schätzungsweise 30 Welpen dieses Jahr. Sachsen ist so klein. Brandenburg ist so ein großes Land. Wenn du von der Lausitz, diese Ecke da und nicht das Land Sachsen, dieses sächsische Wolfsvorkommen, in der Lausitz ist ganz klein und Brandenburg ist sehr groß. Und nicht Sachsen als Land ist klein, ich meine unten die Lausitz, ne, wo dieses Wolfsvorkommen herkam. Und das ist die Frage. Und dann sagen alle, nee, Wolf wollen wir nicht. Ja, Löwen wollte aber haben. Die könnten ja auch sagen, nee, Löwen wollen wir nicht, die da unten in Afrika.
Aber auch nicht in Rheinsberg.
Also in Rheinsberg, nee, also Löwen nicht, aber der hört ja auch irgendwo daher. Jetzt stellt sich die Frage, brauchen wir und haben? Warum brauchen wir eigentlich Abtauschspray für eine Kühltruhe? Kann man den Stecker ziehen und den Deckel aufmachen? So was steht bei mir rum, hat meine Frau gekauft. Wir haben keine Zeit. Abtauschspray für einen Kühlschrank.
Sagt Robert Frank von den Rheinsberg Adventure Tours. Wir setzen die Diskussion Haben und Brauchen, die in Zusammenarbeit mit FÖN, dem Förderverein Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz, stattfand, nach den Nachrichten fort. Das Forum heute mit der Aufzeichnung einer Diskussion in Zusammenarbeit mit FÖN, dem Förderverein Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz, aus Zechliner Hütte, wenige Kilometer nördlich von Rheinsberg, unmittelbar an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Mit dabei Helmut Rogall, Professor für nachhaltige Ökonomie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Ulrich Grober, Publizist aus Marl und Robert Frank von den Rheinsberg Adventure Tours.
Was ich interessant finde, was Sie beschrieben haben, in einem überschaubaren kleinen Unternehmen herauszufinden, Selbstbegrenzung, wie kann ich bestimmte Dinge optimieren, also Kundenfreundlichkeit, die Nutzungsdauer der Boote auf dem Fluss. Selbstbegrenzung, das ist etwas, was für die globale Ökonomie auch ansteht. Wer sind die Akteure, die das umsetzen können? Kann das, wie in diesem Falle, aus Unternehmen heraus selber entwickelt werden? Braucht es dazu einen starken Staat? Braucht es dazu eine Staatengemeinschaft? Wie ist die Rolle der Zivilgesellschaft?
Ich will noch mal zusammenfassen, damit das jedem präsent ist. Also was kann die Weltformel Rogall? Sie kann nur, aber immerhin, kann sie sagen, wir können ein gewisses moderates Wachstum, nicht eins für 10%, also das ist nicht zu machen, was die Chinesen haben, da kann man die Weltformel nicht einhalten. Aber sagen wir mal, ein moderates Wachstum bis zu 2% können wir hinkriegen und trotzdem Jahr für Jahr Ressourcen weniger verbrauchen. Und dann müssen wir eines Tages, weil man ja trotzdem das nicht 100.000 Jahre fortsetzen kann, muss die Menschheit jetzt allmählich dazu kommen, dass sie im Sinne der Selbstbegrenzung sagt, ich kaufe mir nur noch dann etwas Neues, wenn es wirklich wesentlich ressourceneffizienter ist. Oder ich kaufe bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr und nehme etwas anderes, was eine völlig neue, meinetwegen zwei Produkte in einem vereint, die Dienstleistung bringen. Also das ist möglich, mehr nicht. Jetzt die Frage der Akteure. Was wissen wir dazu? Das ist erstmal, bringt einen nahe an die Resignation, weil der Konsument als Hauptakteur scheidet aus. Also das wissen wir durch theoretisch wie auch empirisch, weil der Konsument kann einem Boykottaufruf folgen. Wir haben etwa 10.000 Artikel in unseren Haushalten. Er kann nicht bei 10.000 Artikeln gucken, was hat nun die richtige Ökobilanz. Da ist er überfordert, das kann er nicht. Ja, das Gleiche gilt natürlich für die Unternehmen. Die haben ja die gleichen Probleme. Jetzt nehme ich mal so einen Heroen hier raus von meiner Seite, der mit der Familie darüber hinaus auch noch andere Dinge im Blick hat. Aber die Mehrzahl der Unternehmen guckt natürlich nach anderen, nämlich nach der Gewinnmaximierung. Und sie werden etwas für Nachhaltigkeit und Umweltschutz tun, aber immer nur, wenn es ihnen sozusagen in der Richtung reicht. Bleibt am Ende nur ein Bündnis von fortschrittlichen Managern, die sagen, ich habe ja auch Enkelkinder, mit den Bürgern, die wie Sie hier sich darüber Gedanken machen und etwas tun wollen, mit der Politik. Nur wenn dieses Bündnis klappt, dass die Politik dann rangeht und die, ich nenne das Leitplanken, setzen, damit eben nicht mehr Gewinnmaximierung bestimmt, welche Produkte gekauft und welche nicht gekauft werden, sondern die Leitplanken verteuern einen Teil von Produkten, die besonders schädlich sind und machen andere Produkte dadurch relativ preiswerter. Nur dann haben wir überhaupt eine Chance.
Wie viel Beton fließt, wenn wir wirklich 2% Wirtschaftswachstum als moderat hinnehmen und feiern?
Da muss kein Gramm mehr, da muss kein Gramm mehr Zement fließen, weil es ja bei mir ein selektives Wachstum ist, wo Dienstleistungen wachsen, wo erneuerbare Energien wachsen und eben kein Zement. Das ist ja das Entscheidende dabei.
Also da ist die Renaturierung eines Bachlaufes eben wesentlich dabei.
Na klar.
Also
natürlich kann jeder Konsument in seinen Möglichkeiten, kann er einen Beitrag leisten, das ist ganz klar. Nur werden wir allein darüber die Erde nicht retten können, weil das sozusagen nicht ausreicht, was wir machen können bei den sozialökonomischen Faktoren. Nun war früher ja die Hoffnung, über Werbeverbote könnte man das machen. Aber Sie wissen doch, dass heute Werbung ganz anders läuft. Werbung läuft heute in allen Filmen. Und das ist so, wenn die Leute sehen, dass der Spezialagent, der auch 50 noch erlegt, einen Laptop aufklappt, da ist ein bestimmtes Symbol drauf, dann will er auch so einen haben. Und wenn James Bond mit ein bestimmtes Auto fährt und ich möchte auch gerne diese langbeinigen Wesen kennenlernen, dann denke ich mir, Mensch, du mit deiner Klapperkiste, ist ja kein Wunder, dass sie nicht mehr hinterher pfeifen. Ich erlebe das doch bei meinen jungen Studenten, wie dieser Druck natürlich vorhanden ist, dass sie mit den Autos lässt es jetzt interessanterweise ein bisschen nach. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur eine Änderung, sozusagen man hat ein bestimmtes Menge Geld als Student und niemals hätte ich mein schönes Geld in dem Alter für irgendeine besondere Marke eines Laptops, gab es ja auch gar nicht, aber nie Meißel und wie wir damals geschrieben haben, niemals hätte ich das dafür ausgegeben. In meiner Jugend war, also wenn man toller echt sein wollte, dann brauchte man ein Rennauto. Ich hatte zum Beispiel einen tollen Käfer mit 34 PS.
Aber ist denn nicht möglich, um das aufzugreifen, ist denn nicht möglich, dass man ein biologisch vollständig abbaubares Gehäuse eines Laptops auch in diese Ebene bringt, dass das jeder haben möchte? Also die Frage ist ja, wenn man neue Produkte, und Sie haben selber auch deutlich gemacht, im Grunde genommen müssen wir bei allen Produkten fragen, ob wir die nicht radikal umbauen müssen, wenn wir weg vom Öl in diese Nachhaltigkeit gehen wollen, dann müssen die natürlich auch gewollt werden. Da muss natürlich auch ein Rand darauf entstehen. Und das muss ja nicht nur bei dem neuen iPad sein, sondern das könnte ja auch bei Dingen sein, die tatsächlich diesen Nachhaltigkeitsaspekt haben. Denken da zu wenig Leute auch in den Unternehmen nach, dass das eigentlich eine Chance sein könnte? Oder Warum funktioniert das auf der Ebene?
Naja, ich bin da viel optimistischer als die meisten meiner Freunde, weil die Innovationskraft des Menschen ist unerhört. Es müssen nur die Rahmenbedingungen stimmen. Also wenn die, das bedeutet, die Formel wird nicht eingehalten, es wird eine Abgabe erhoben auf diese Ressource, die steigt unerbittlich Jahr um Jahr um 5%. Na, dann ist ja ganz klar, dass die Unternehmen sagen, na, also kriegen wir da nicht irgendeine Holzart, die das Ganze viel besser macht. Und dann geht das relativ schnell.
Interessant, dieser Hinweis, dass man genau hingucken sollte, ne? Was passiert in der Gesellschaft. Ja? Sie haben das Beispiel genannt, das Auto als Statussymbol in Berlin zum Beispiel bei der Altersgruppe von 18 bis 35 oder was, es geht zurück, die Bedeutung. Ja? Man findet andere Formen der Mobilität schick. Ja? Das Fahrrad zum Beispiel, ne, wird ein Statussymbol. Ja, die Reise, die Fernreise war bis vor kurzem auch ein wichtiges Statussymbol. Ne? Darüber erwirbt man sich Respekt, ne? Anerkennung, Liebe vielleicht sogar. Ne? Der große Bucherfolg dieses letzten 10 Jahre, ne? Ich bin da mal weg. Das war eine Pilgerreise, eine zu Fuß, ne, natürlich, auf dem Jakobsweg, ne, Kerkeling. Kann über die Qualität des Buches streiten, aber es hatte eine Sogwirkung. Oder eine Paddeltour von Berlin nach Stralsund, ne, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da als Jugendlicher in Berlin, ne, heute Respekt gewinnt, mehr als wenn man zum x-ten Mal nach Mallorca geflogen ist. Ne? Also diese Phänomene, die muss man beobachten und fördern. Ja? Und ich glaube, mit allen Mitteln, mit den Mitteln der Medien, aber auch mit den Mitteln der Literatur, ne? Dass man die Bedürfnisstruktur durch, nochmal gesagt, Bilder des guten Lebens, die eben nicht mit materieller Verschwendung zusammenhängen.
Nach unseren Untersuchungen reicht das einfach nicht aus. Also das müssen wir mit aller Kraft tun. Das ist kein Widerspruch von mir, aber es reicht nicht aus. Wir müssen Rahmenbedingungen darüber hinaus verändern. Es muss einfach ein Stück weit auch teurer werden, eben nach Mallorca und sonst wo zu fahren.
Ja, ja. Vollkommen einverstanden. Aber diese Rahmenbedingungen werden nur unter politischem Druck
ganz klar
entstehen und geformt werden, und der kommt von unten, von der Gesellschaft. Ja.
Aber das muss im Kopf passieren, nicht in einem Buch. Weil viele auch also ich will jetzt nicht das Buch, weil viele muss jetzt erstmal, also große Sachen fangen natürlich irgendwann mal klein an. Und wir leben es unseren Kindern, oder wer vielleicht gibt so welche, die keine haben, aber vor. Und nicht immer geht man mit bestem Beispiel voran. Auch was Verschwendung angeht, auch zu Hause. Und es ist so, wie wir hier sitzen und über Ökonomie nachdenken, sitzt eine Gruppe da, und wie kriegen wir über Medien unsere Zielgruppe Kinder wieder werbetechnisch dahin, unser Produkt zu kaufen, A, B oder C. Und das ist natürlich, dass man sich, wie schon richtig gesagt, die Radtour zur Ostsee in der heutigen Zeit der schnellen Autos macht wieder mehr Eindruck, als wenn, sagen wir, waren mit dem Auto zur Ostsee. Oh, er hat Zeit, ne? Er genießt, und wir sagen ja auch immer, das ist bei uns auch so ein bisschen Firmenphilosophie geworden, man, viele Dinge kann der Gast, der hierher kommt und unsere Gegend auf eigene Faust entdecken, das ist ganz einfach in seinem Urlaub. Er wird aber viele Sachen des Wegesrandes nicht allein entdecken, ohne dass man ihn drauf stößt. Und das ist genauso wie bei den Kindern, und man erlebt es, dass natürlich Kinder, die vielleicht in ihrer Gruppe nicht so angesehen sind, weil sie vielleicht an Übergewicht leiden oder gehänselt werden, sich mit materiellen Sachen, mit Chips aus dem Kiosk der Jugendherberge beliebt machen. Und so wie diese Tüte Chips alle ist, fällt er wieder in seinem Ausgangszustand zurück. Das erleben wir jeden Tag. Und ich, glauben Sie mir, Sie kriegen Taschengeld, die Kinder. Und meine Tochter wurde das Fahrrad geklaut, ein Kollege hat es gefunden. Jetzt wollte ich sie probieren zu erziehen. Ich sagte, lass dir mal was einfallen, das Fahrrad ist nun doch wieder da. Ja, dann kriegt der 10 Euro. Ich sage, das ist ja von mir. Die habe ich dir gestern das Taschengeld gegeben. Naja, reicht das nicht? Ihr kriegt da 20. Nee, dann mal dem Mann ein Bild, aber nicht mein Geld dem noch geben als Dankeschön. Ne? Also die verstehen es ja manchmal nicht. Und in der Jugendherberge merkt man das Gleiche. Wegschmeißgesellschaft. Wir können mittlerweile von Pfandflaschen einen Betriebsausflug machen. Weil die ganzen Flaschen rumliegen.
Gut, also wir müssen ja nicht so tun, als wenn wir das jetzt neu erfinden müssten. Also eins ist doch klar, die Atomenergie wird abgeschaltet in Deutschland nicht nur, weil Fukushima ist, sondern weil das über Jahrzehnte eine Bewegung war, die verdammt viel Druck aufgebaut hat. Die Frage, dass an bestimmten Stellen Dinge nicht mehr gebaut werden, die früher wie nichts gebaut wurden, das hat alles mit Druck zu tun und insofern sehe ich, dass sich etwas entwickelt. Das muss man eben nach Kräften weiter voranbringen. Und ich natürlich ist meine Hoffnung geht dahin, die mag man als naiv ansehen. Aber die Parteien, außer eine kleine mit Pünktchen, haben sich gewaltig geändert. Ich war ja im Abgeordnetenhaus und habe mir die Argumente anhören müssen jahrelang. Und heute höre ich andere Argumente. Und das sorgt dafür, dass ich mit Kraft weitermachen kann, weil ich sage, es geht zu langsam, aber es geht. Wir müssen das irgendwie schaffen, die Geschwindigkeit zu beschleunigen.
Das eine sind also langsame Prozesse, allmähliche, auch Lernprozesse, über die wir auch bei Kindern schon gesprochen haben. Und das andere ist doch tatsächlich, dass wir in diesen letzten Jahren ein paar Mal erfahren haben, wie ein sozusagen durch eine Krisensituation ein plötzlicher Umschlag des Handels möglich wurde. Dass also auch eine Geschwindigkeit im Wandel erreicht wurde für einen bestimmten Moment, den man vorher nicht vermutet hat. Weil wir haben immer vermieden, einen festen Zeithorizont zu nennen. Aber Sie haben gleich am Anfang deutlich gemacht, wir haben jetzt nicht alle Zeit der Welt, um bestimmte Probleme zu lösen. Diese Umschläge, also dieses Plötzliche, das lässt sich ja möglicherweise auch organisieren.
Also wir wissen den Zeitrahmen einigermaßen, sagen wir mal, als Symbol gewählt 2050. Bis dahin müssen wir es geschafft haben, Ausstieg aus der fossilen Energiewirtschaft. Wenn wir es da nicht schaffen, ist es einfach zu spät. Das, was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass wenn wir unsere Straßen vergiften, und morgen sagen, es fährt in dieser Straße kein Auto, dann ist innerhalb von Tagen oder Wochen die Luft wieder dort sauber. Das ist mit den Treibhausgasen leider nicht so, weil sie oben bleiben. Und das ist das Neue für die Menschheit. Ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen in der Politik und bei denen, die was zu sagen haben, überhaupt richtig dran ist. Wir sind absolut in der Situation, wie es die Römer waren in der Völkerwanderung. Die herrschenden Eliten wussten durch ihre Dienste, dass der Limes gestürmt wird von denen. Und sie haben sich gefragt, wollen wir uns jetzt ändern? Was damals hieß, die Elite geht an den Limes, verteidigt ihn. Und da haben die gesagt, ach, das ist so schön, wir feiern jetzt so eine schöne, gemütliche Orgie. Nee, dahin zu gehen und auf irgendwas zu verzichten, das machen wir nicht. Und das Ergebnis war, Rom ist untergegangen. Das war die größte Katastrophe für Europa, die es je gegeben hat.
Aber das ist natürlich das Gemeine mit den historischen Vergleichen. Ja. Denn auch als das Weströmische Reich 476 endete, tagte der Senat in Rom, in der immer schrumpfenderen Stadt, immer weiter und auch noch im 6. Jahrhundert und machte weiter wie bisher und hat es zum Teil gar nicht mitbekommen. Diesmal würden wir in einem solchen Fall das natürlich mitbekommen.
Waren Sie dabei?
Nein. Klingt so.
Erzählen so lebendig.
Klingt so.
Ich bin ja 20 Jahre zurückgegangen.
Hermann Ott, der ja leider heute krank war, hat auf seiner Internetseite, wir sind ja hier schließlich bei einer Schriftstellertagung, ein Wort von Else Lasker Schüler gleich am Anfang. Sein Wahlkreis ist Wuppertal, er war lange im Wuppertal-Institut tätig, der ist im Moment auch nur beurlaubt dort für den Bundestag. Am schwärzesten Fluss der Welt, der Wupper, lernt man erkennen, welche Menschen leuchten. Und er sagt, die Wupper ist nicht mehr der schwärzeste Fluss der Welt, die Menschen leuchten aber weiter. Heute haben für uns geleuchtet Holger Rogal, Ulrich Grober und Robert Frank. Danke, dass Sie da waren und das Gespräch kann sicherlich auch im kleinen Kreis noch weiter fortgesetzt werden. Applaus